Ihr seid eine außergewöhnliche Gemeinde hier, dass ihr schon vor 14 Uhr anfangt, um ab 14 Uhr dem Wort den ganzen Platz zu geben. Vielen Dank auch für dieses Lied, den Liedvorschlag. Hat Anton Schulte ja übersetzt, ist sehr gut. Aber nicht alles, was John Newton übersetzt hat. In der ersten Strophe, aber die zweite Strophe war so, wie ich gestern auch zitiert habe, in der ersten hat John Newton geschrieben, dass Gott mich gerettet hat, a wretch like me. Und Anton Schulte hat einer, der verloren ist, wie kaum jemand anders und so. Und wretch like me ist wie so ein kümmerlicher Wurm. Das findet man selten in der Übersetzung. Was sich selbst beleidigt. Aber was für ein Geschenk, diese Gnade Gottes. Ja, es ist nicht eine große Freude, den Judasbrief zu lesen und zu studieren. Aber ist ja auch keine Spaßveranstaltung. Und ich glaube, dass das, und wir dürfen uns wirklich freuen, wenn wir viele der Dinge, die angesprochen sind, vielleicht auch vor Ort, da wo wir Gemeinschaft haben mit Gläubigen, so nicht erleben. Aber wir wissen, dass das nicht von alleine ist und wir wissen auch, dass wir das allein der Gnade Gottes zu verdanken haben und dass wir wach sind dafür und dass wir wissen, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, auch das Schöne und Kostbare und was der Herr gewirkt hat, einfach, dass wir das durch menschliches Werkeln kaputt machen und angreifen. Das ist immer die größte Gefahr, auch im Reich Gottes, das menschliche Werkeln. Und das ist oft gut gemeint, das sind oft auch begabte Leute, die da etwas tun, aber es ist ein menschliches Werkeln. Und das ist gar nicht so einfach zu durchschauen. Und deshalb wird der Blick hier gerichtet auch auf unser Herz und auf das Herz und den Charakter von Menschen, die sich einschleichen, die Einfluss finden, auch in der Gemeinde. Und so gucken wir jetzt weiter ab Vers 11. Unter dem Stichwort, passt auf euch selbst, passt auf euch auf. Wie kann man Irrlehrer erkennen und meiden? Wie kann man Irrlehrer erkennen und meiden? Judas 11 bis 16, wir lesen noch einmal Gottes Wort. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Korachs sind sie umgekommen. Dieses sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtlos, zweimal erstorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen, von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln, und ihr Mund redet stolze Worte, und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Das sind keine schönen Worte, das sind keine schönen Worte für Gemeinde Jesu, wenn diese Vokabeln überhaupt gebraucht werden. Das ist so eine Sprache, die man eigentlich nicht haben möchte. Und das beginnt hier und Judas schreibt das, er hat sicherlich die Worte unseres Herrn auch gehört, wehe ihnen, wehe ihnen. Und Judas hat keinen Wutanfall, aber ihm liegt die Herde des Herrn sehr auf dem Herzen. Und dieses Wehe so auszusprechen, dieses Wort Wehe findet sich in dem Neuen Testament nur in den Evangelien, einmal in 1. Korinther 9, 16 und fünfmal noch in der Offenbarung. Und unser Herr Jesus hat das ja bezüglich des verheerenden Einflusses der Pharisäer auf den Glauben der Leute siebenmal in Matthäus 23 ausgesprochen. Siebenmal sagt er das, wehe ihn, wehe ihn, wehe ihn. Und auch hier spricht er sie als Heuchler und als blinde Leiter an. Und diese Offenheit ist auch wichtig. Also wir können nicht nur schön reden Und wir können nicht nur alles positiv beschreiben, sondern wir müssen auch selbstkritisch uns selbst beurteilen, lernen, auch durch vielleicht Geschwister. Das ist überhaupt gut, wenn wir als Gläubige, egal ob wir erst angefangen haben, im Glauben zu leben, ob wir schon länger unterwegs sind, dass wir ein, zwei Geschwister haben, die uns lieb haben, aber die uns nicht schmeicheln und die uns helfen auf unserem Weg, dass wir den Mut haben, irgendwo mit ein, zwei Geschwistern Gemeinschaft zu suchen, dass wir sehr transparent leben, dass sie Einblick nehmen können in unser Leben, auch in Entscheidungen, die wir treffen, und dass wir sie auch bitten, uns zu helfen und zu zeigen. Das ist nicht ganz einfach, wenn man das jetzt in der Ehe, wenn meine Frau das übernehmen soll. Da ist die Liebe etwas zu stark. Und das ist nicht so ganz, ganz stressfrei, wenn man in der Ehe diese Kritik in der Form jetzt hat, die Ehepaare wissen, was ich da meine. Aber es ist gut, wenn ich brauche solche Leute, zu denen ich brauche ein, zwei Brüder, die mich kennen, die mich beobachten und die das immer ein bisschen von außen auch betrachten können und mir dann auch einen Rat geben. Und ich tue gut daran, auf so etwas zu hören. Meine Mutter war früher, die war die Frau, die natürlich, der ich sehr, sehr viel verdanke, aber auch war eine geistliche Persönlichkeit, sehr still. Aber die hatte ein offenen Fenster zum Himmel. Und die kannte mich natürlich durch und durch. Und die konnte an allen Bewegungen, die ich machte und Wortwahl und Stimmlage und so, wusste die genau, wie es mir geistlich geht. Und sie war dann manchmal auch ganz schön hart in der Kritik. Hat sie dann nicht vor anderen, sondern einfach liebevoll mir dann mal mitgeteilt, hat mir ein schönes Mittagessen gemacht und hat mir dann einiges so gesagt. Und ich habe dann schon mal widersprochen, aber ich wusste, sie hat recht. Ist für Kinder nicht so ganz einfach, wenn man merkt, die Eltern haben recht, die Mama hat recht oder Papa hat recht, aber man muss mal erst mal widersprechen, aber es ist eine ganz wichtige Schule. Manchmal hat sie das auch öffentlich gemacht. Ich habe das, wir haben ja jetzt keinen Beamer hier und so, das war in der Zeit, als sie ist auch schon lange beim Herrn, möchte auch nicht zurückkommen. Und das war eine Zeit, wo da gab es Diaprojektoren. Wisst ihr, was Diaprojektoren sind? Habt ihr schon mal? Kennt ihr Dias?
Ja, natürlich.
Ja? Ja. Also wenn da der Missionar kam und hatte ungefähr 400 Dias und du wusstest, beim ersten beiden Dias waren schon 10 Minuten rum, da hast du immer nur gewartet, dass das ganze Magazin da runterfällt und der Dia-Vortrag zu Ende ist. Ich hatte dann mal eine Predigt in der Versammlung, wo sie war, und ging um die Reisen des Apostel Paulus. Das war ja alles damals mit Medien alles noch nicht so verbreitet, und das war was Besonderes. Ich hatte Dias von diesen Orten, wo Paulus war, wollte die zeigen, noch einfach zur Erklärung. Und dann baute ich das auf. Meine Mutter saß in der Mitte der Versammlung irgendwo, es waren schon viele da. Und dann sah sie das, sah ihren Sohn, sah den Diaprojektor. Und dann sagte sie so halblaut so in den Saal rein, aber jeder konnte das hören: Wenn die Propheten kein Wort mehr hatten, kamen sie mit Bildern. Wenn die Propheten kein Wort mehr hatten, kamen sie mit Bildern. Ich habe dann gesagt: Mama, mach mal die Augen zu, und dann gleich sind die Bilder vorbei und dann kannst du die Augen wieder aufmachen. Aber wir brauchen solche Menschen, die tun einfach unheimlich gut. Und ich möchte euch Mut machen, nicht nur den Jüngeren, das auch, aber auch den Älteren: habt den Mut, ein, zwei Geschwister einzubeziehen in euer Leben, die euch auch da wirklich eine Hilfe sein können. Und das war Judas unheimlich wichtig. Das ist immer einfach, irgendwo, wenn alles zu spät ist, dann draufzuhauen und irgendwo zu kritisieren. Wir brauchen Leute, die uns vorher erkennen, was da ist. Und man hat manchmal Anzeichen, wo man merkt, da stimmt was nicht im Moment. Und niemand hat so eine lineare Linie. Und es kann sein, dass es heute wunderbar geht und dann haben wir morgen einen fürchterlichen Absturz. Die alten Brüder haben früher immer gesagt, nach dem Kampf halt, setz den Helm fester auf. Weil sie wussten immer, wenn man irgendwo was Besonderes erlebt hatte, besondere Segnungen, besondere Siege Jesu, dass es dann ganz besonders krachte. Und die Gefahr ist, dass man dann sich freut und zur Ruhe kommt, die Waffenrüstung niederlegt und dann knallt's. Das ist jeder, der im Dienst steht, weiß das, wie heftig das sein kann. Und Judas ist so ein Seelsorger an der Stelle, auch wenn das im ersten Moment nicht so klingt. Ich meine, ich habe mir auch versucht vorzustellen, wenn Judas in diese Gemeinde kommt, Judas, der sowas geschrieben hat, als das gelesen wurde in der Gemeinde, haben die Leute ja auch, die haben da, und die sich eingeschlichen hatten, saßen ja da mitten drunter. Und wie reagiert man, wenn man nicht weiß, oh, der Judas hat uns einen Brief geschrieben, wird vorgelesen am Sonntag, und dann liest man das. Man wartet aufs Evangelium und dann geht's da zur Sache. Oder wenn Judas in so eine Gemeinde kommt, wie geht er um mit solchen Menschen? Da hätte ich auch gerne mal gewusst. Wir sehen gleich am Schluss noch in der letzten Einheit, wo er das ja aufbauend sagt, wie gehen wir um jetzt mit ihr Lehrern und mit ihre geleiteten Menschen. Aber hier merkt man diese Liebe zu Gemeinden. Und das ist eine Offenheit, die ist so wichtig. Und das ist, wie gesagt, das sind die Kämpfe, die von innen kommen. Und es sind die beiden Gefahren, die sind beide gleich gefährlich, dass man dem Wort Gottes etwas hinzufügt oder dem Wort Gottes etwas wegnimmt. Das ist besonders hingegebene Gottesleute und treue Menschen, die sind eher in der Gefahr, etwas hinzuzufügen. Und man kann ja auch für sich sagen, du, ich möchte den Schutzzaum um meinen Glauben möchte ich etwas enger stecken. Und ich habe für mich erkannt, dass ich das nicht mache. Aber gefährlich ist das, wenn man sagt, in der Bibel steht und dann seinen eigenen Schutzzaun da beschreibt. Und das sind Menschen, die das dann auch beobachten, auch selbst lesen, stellen dann kritisch die Frage, aber Friedemann, wo steht das denn in der Bibel? Und das ist gut, wenn man für sich selbst, auch wenn man sich kennt oder eine Gemeinde sagt, ja, wir hätten in manchen Dingen vielleicht andere Freiheiten, die sind von der Schrift auch erlaubt, aber wir haben für uns erkannt, dass wir diese Grenze setzen. Man darf das nur nicht zum Wort Gottes machen. Das ist gefährlich, weil man auch mit dem Herrn da Probleme hat. Wir lesen das in Offenbarung 22 am Schluss, wo er ja vor diesen beiden Gefahren warnt, dass etwas hinzufügen oder wegtun. Und manche meinen, das Gut ist gut gemeint, was hinzuzufügen, aber das ist nicht gut. Und das ist natürlich mit vielen Dingen heute. Wir haben eben am Tisch über Smartphones gesprochen und den Umgang damit. Ja, es steht nirgendwo in der Bibel. Und jetzt muss ich einen Weg finden. Jetzt kann ich nicht einfach sagen, in der Bibel ist das verboten, Smartphones zu benutzen. Aber ich muss dann eine Offenheit haben zu sagen, so, was macht das Gerät mit dem Menschen? Was macht, kann man mal Hirnforscher hören, was macht die digitale Welt mit unserem Hirn? Das hat nichts mit Glauben zu tun, das ist reine Hirnforschung. Und die Leute, die das alles herstellen und programmieren und Suchtverhalten schon programmieren, die warnen ja als erstes davor, wie gefährlich das ist. Das mit der künstlichen Intelligenz geht das jetzt weiter, die ja die Gefahren sehen, die da drin liegen in diesen Dingen. Und da muss ich wissen jetzt, was tut meinem Glauben gut und was nicht. Und es gibt manche, die haben kein Problem mit ihrem Hobby, die haben kein Problem mit dem Smartphone und andere sind süchtig. Und das kann nicht gut sein und das treibt mich weg und das hat Auswirkungen. Und wenn ich jetzt irgendwo merke in meiner Beziehung zum Herrn, da ist irgendwie blockiert da was, da muss ich mir doch die Frage stellen, was ist das jetzt in meinem Leben? Wenn du nicht schläfst nachts, dann bist du nicht wach, um die Bibel zu lesen. Mir kamen mal junge Leute, die mit ihrer großen Not, sie konnten morgens im Gottesdienst, sie konnten nicht richtig der Predigt zuhören. Liegt natürlich immer an den Brüdern, die dann nicht spannend genug machen und nicht interessant genug und irgendwie. Und es war für sie eine Frage. Da habe ich gesagt, ja, können wir uns mal zusammensetzen? Können wir mal über unser Zeitmanagement sprechen? Ich sage, wie, wie verbringt ihr denn Samstag auf Sonntag? Ja, da kam raus, dass die samstags bis 5 Uhr morgens, sonntags morgens, waren die zusammen und spielten und alles Mögliche. Ja, ich sage, wenn ich sonntags morgens um 5 Uhr in Bett gehe, dann kann ich um 10 Uhr auch nicht zuhören. Das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Das ist einfach mit meiner Zeiteinteilung, hängt das zusammen. Und ich kann nicht eine Stunde datteln oder in irgendwelchen Netzwerken und dann schlage ich die Bibel auf und von 0 auf 180, aber jetzt spricht der Herr. Es braucht ja auch eine Vorbereitung. Es braucht ja, ist eine Frage, wie wir als Menschen, und da sind wir unterschiedlich, auch in unseren Genen und unterschiedlich in unseren Gewohnheiten. Für manche fangen die Gefahren früher an und für manche etwas später. Und da braucht man einander, da muss man offen reden. Und wie wollen wir das? Ist das jetzt gut in der Familie? Ist das gut in unserer Ehe? Ist das gut in der Gemeinde? Was kann man nutzen, was kann man nicht? Wir sind Kinder unserer Zeit. Und vieles ist ein Segen. Für mich ist die Technik erstmal natürlich, wenn du preisbewusst bist, denkst natürlich, was haben wir heute, eine Kommunikation mit Missionaren, die tausende von Kilometern entfernt sind und in jeder Situation, weil die in Überwachungsstaaten leben, ist überall die beste Verbindung, habe ich immer Kommunikation. Das ist mit Bild und Ton, wir beten zusammen, wir schauen uns an, und es kostet nichts, außer unsere Daten, die natürlich auch nicht ganz umsonst sind. Aber da muss man Kompromisse eingehen und sowas. Aber dass man sich da fragt, was ist gut, was nicht. Also diese Offenheit. Jetzt werden hier Judas illustriert, hier im Vers 11, an drei weiteren Beispielen aus dem Alten Testament, was wichtig ist, das zu erkennen. Er sagt hier, sie gehen den Weg Kains. Das ist hier Vers 11, die sind den Weg Kains gegangen. Was war das Problem von Kain? Ja, sein Problem war einfach, er war böse. Das ist relativ einfach zu erklären. 1. Johannes 3, Vers 12, schreibt Johannes, 1. Johannes 3, Vers 12, nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Und Kains Opfer wurde von Gott abgelehnt, weil er vom Bösen war. Kain hatte keine Gottesfurcht. Das ist ganz einfach die Erklärung hier. Ihm fehlte die Gottesfurcht. Für Kain gab es kein Gericht, keinen Richter und keine kommende Welt. Kein Gericht, kein Richter und keine kommende Welt. Und das ist heute unser Zeitgeist. Das ist also, wir sind Kinder dieser Zeit. Es gibt eine Hymne des Bösen, die man kaum von der Aussage noch überbieten kann. Und das ist das Lied, das zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris zum Beispiel gespielt wurde, vor einem Publikum von mehreren Milliarden Menschen. Das Lied von John Lennon, Imagine. Da heißt das, und das wurde gesungen, das ist die Hymne für das Böse. Stell dir vor, es gäbe kein Himmelreich. Komm, es ist gar nicht schwer. Es gäbe keine Hölle unter uns und über uns wäre einfach nur der Himmel. Stell dir all die Menschen vor, die nur im Hier und Jetzt leben. Stell dir vor, es gäbe keine Landesgrenzen. Komm, es ist gar nicht so schwer. Es gäbe nichts, wofür jemand töten oder sterben muss. Und auch keine Religion. Stell dir all die Völker vor, die in Frieden miteinander leben würden. Vielleicht nennst du mich einen Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, dass du eines Tages dazugehören wirst und die Welt eins sein wird. Das ist die Hymne des Bösen. Das ist inhaltlich eine wunderschöne Melodie. Die geht ja sofort in einen rein. Und dann noch mit der Kulisse da. Was hat das für eine Wirkung? Was ist das für ein Text? Wir sind niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. Es gibt keinen Gott, vor dem wir uns verantworten müssen. Ja, das ist das Ziel des Antichristen. Das ist das Ziel des Satans. Und das klingt alles so schön, so friedlich, so nett. Und da müssen doch bei mir als Gläubiger, müssen wir doch, wenn ich so ein Lied höre, da müssen doch alle roten Warnlampen angehen. Ich sage, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und das ist der Weg Kains. Und das ist so ein Geist, ist ganz schnell auch in meinem Herzen irgendwo drin. Der Irrtum Biliams, ja, herrlicher Mann, von dem wir lesen. Also herrlich, ich habe ein bisschen meine Krise mit dem Mann, aber ich habe viel Sympathie für seine Eselin, die sich ihm da in den Weg gestellt hat. Und wenn man das liest, 4. Mose 22 bis Kapitel 25, was ist das, der Irrtum Biliams? Wovon spricht er hier? Ich meine, lass uns mal aufschlagen noch mal kurz. 4. Mose 22. Kann auch Ratespiel machen, dass wir mal zusammentragen. Was ist eigentlich der Irrtum Biliams? Ich meine, wir können auch hinten anfangen. 4. Mose 31, das ist nur ein paar Seiten weiter. Da wird ja von 4. Mose 31, das sagt Mose, 31, Vers 16, siehe, sie sind ja auf den Rat Biliams, den Söhnen Israel, einen Anlass geworden. Da ist der Rat Biliams erwähnt. Jetzt kann man das alles nur verstehen, wenn man jetzt zurückschaut. 4. Mose 22, dieser Auftrag, den Balak an Biliam, sind ja ein paar Kapitel, die sich mit Biliam beschäftigen. Und er bekommt einen Auftrag, als das Volk Israel unterwegs war. Und Balak hatte Angst, weil er sah, was da mit den Feinden passierte. Und dann haben einen Boten zu Biliam geschickt worden, um ihn zu rufen. Und dann, er soll dieses Volk verfluchen. Und dann spricht Gott auch mit Biliam. Und der Fluch wird ja in Segen verwandelt. Gott gibt ihm ein Wort, das er sagen muss, obwohl er eigentlich was anders sagen sollte. Das ist sehr, sehr bewegend. 4. Mose 24, das ist der dritte und vierte Spruch, den er dann hat. Das ist ja wunderbare Verheißungen, auch auf den kommenden Messias. Aber was ist da passiert? Da muss doch irgendwas passiert sein. Weil die Segensworte sind ja unheimlich gut. Das war ja Wort Gottes. Das hatte er ja in den Mund gelegt bekommen. Interessant, wie Gott sich so jemanden ruft und einfach sagt, Biliam, ich sorge dafür, dass du das sagst, was ich gesagt haben will. Auch wenn du eigentlich was anders sagen willst oder sollst. Und da wird auch noch ein Esel für eingesetzt. Und den, wo Gott will, dass er den nicht schlägt. Und was war das Problem beim Biliam? Wir lesen ja dann in 4. Mose 25, er geht zurück, aber irgendwas muss ja da in den Stunden passiert sein. Und da lesen wir in 4. Mose 25, Israel blieb in Schittim, und dann heißt es hier, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und das scheint auf den Rat des Biliam zurückgegangen zu sein. Biliam wusste, er konnte das Volk Gottes nicht verfluchen. Und da hat er diesen Rat gegeben, ja, Leute, jetzt in Moab, holt mal eure schönen Töchter raus und die gehen jetzt mal besuchen, mal das Lager da vom Volk Israel und dann wird mal ein Fest gefeiert. Ja, und dann entsteht was. Und da entstand was. Und da gab es plötzlich Beziehungen. Und das ist das, was dann in der Schrift benutzt wird, als Sünde von Bileam, als Irrtum Bileams, ist dieser geistliche Ehebruch. Dass hier das heidnische Volk sich mit dem Volk Gottes verbunden hat. Dass da Mischehen geschlossen wurden. Das ist natürlich eine ganz perfide Sache. So wurde früher immer Politik gemacht im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Da wurde immer untereinander geheiratet. Und dadurch hat man Kriege verhindert. Ja, wenn du deine eigene Familie dann hast in dem gegnerischen Haus, willst du da Krieg führen, wenn das dann Familienkriege waren. So war das immer, war das auch in Bayern und Franken und Preußen und in die ganzen Kleinen. Wurde immer bis zum Zarenhof, immer quer Europa, wurde alles mit Heiraten gemacht. Politik war Heiratspolitik. Und der Judas sagt, das ist ein Problem. Das ist ein geistliches Problem, das in der Gemeinde herrscht. Ihr habt euch Dinge, ihr habt geistlichen Ehebruch, habt ihr durchgeführt. Und das haben gewisse Leute einfach reingebracht. Das ist der Lebensstil. Und das ist ganz schön heikel. Weil wir die Gemeinde ganz stark begrenzen auf das, was in der Gemeinde geschieht. Aber aus Gottes Perspektive ist natürlich unser ganzes Leben da eingebunden. Und das ist eben nicht nur, das Leben am Sonntag oder am Mittwochabend oder in der Jugendstunde, sondern das ist unser ganzer Alltag. Und wenn man dann das laufen lässt und dass das alles dann plötzlich egal ist und dass man da so ein Doppelleben hat und dass dann eine Vermischung stattfindet, die einfach dann Einflüsse aus der Welt letztlich bringt ins Haus Gottes. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist natürlich schwierig. Wo arbeite ich mit Leuten zusammen und wo mache ich mich eins mit Leuten? Wo erkenne ich, dass da negative Dinge kommen? Das ist gar nicht so einfach. Und das ist uns gegeben worden, damit wir wachsam sind. Nicht, dass wir eine schnelle Antwort finden, sondern dass wir da wachsam sind und sagen, wenn ich jetzt eine enge geschäftliche Verbindung mit jemandem habe, was hat das für einen Einfluss auf mein Leben, auf unser Leben als Ehe, als Familie und dann damit immer auch auf die Gemeinde? Das ist ja so, dass auch mein Leben im Alltag, im Beruf, das hat ja enormen Einfluss auch auf die Gemeinde. Wir haben heute eine große Brüderkrise, Männerkrise in vielen Gemeinden, weil auch der Alltag der Leute, der Männer, die Männer sind fertig. Die sind K.O. Die kriegen am Abend, sich nicht mehr hingeschleppt in die Gemeinde. Da ist ja, und das hat ja geistliche Auswirkungen. Ich kenne Leute, die gesagt haben, ich verzichte auf eine Beförderung, ich verzichte auf Lohnerhöhung, weil ich nicht in dieses Getriebe reinkommen möchte, dass noch mehr meiner Zeit und Kraft genommen wird, die ich im Haus Gottes nicht einsetzen kann, abgesehen von der Familie. Das sind ja bewusste Entscheidungen und wir leben in einer Zeit, wo der Mensch ja nicht mehr eine große Rolle spielt, sondern du bist ja einfach nur eine Nummer und entweder bringst du nicht und dann geht das los. Und es gibt Berufe, ich das höre und erlebe, da das ist so extrem geworden. Und da muss man sich fragen, ist das alles gut? Und wo, also das steckt alles hier drin. Der Widerspruch Korachs, da ist nochmal eine Stufe höher, der hier angesprochen wird, 4. Mose 16. Der Text ist so erschütternd, spricht so für sich. Ich weiß, als Jugendlicher, die Geschichte hat mich einfach nur schockiert. Was war die Sünde Korachs? Ja, die Sünde war, er lehnte sich gegen Gottes Autorität auf. Das war seine Sünde. Er bezweifelte die Berufung Moses. Er griff in einen fremden Dienst ein. Korach hatte sich selbst berufen. Korach hatte sich selbst berufen. Und da kannst du eine Gemeinde ruinieren. Und das passiert ganz schnell, gerade auch durch Menschen, die in eine Gemeinde neu dazukommen, manchmal auch aus der Welt, die sich bekehrt haben, die zum Glauben gekommen sind und dann aus ihrem Beruf eine Qualifikation mitbringen Sie können gut reden, sie können gut vermitteln, sie können gut Projekte durchführen. Und weil man ja immer permanent Leute sucht für die Dienste in der Gemeinde, sind die Leute dann nach sehr kurzer Zeit plötzlich in der Verantwortung, weil die das ja so gut können. Aber es ist keine Berufung vom Herrn. Und das ist so ein Spannungsfeld. Daran gehen ganz oft Gemeinden kaputt. Da ist ja so, früher hat man eine viel größere Weisheit gehabt mit Menschen, die dazugekommen sind. Und egal wie begabt die waren, dass die immer erstmal in die Wüste geschickt wurden, wie Paulus. Dass sie mal jahrelang erstmal in der Stille gelernt haben, ihren Glauben zu leben, bevor die ihre ganzen großartigen Gaben da entfalten. Aber weil man heute oft so eine Überlastung hat in der Gemeinde, ist man dankbar für jeden. Ja, wir sind so froh, dass die gekommen sind. Wir sind so froh, dass die so begabt sind. Und die können das so gut. Aber das ist eine Gefahr auch. Das kann mal richtig sein. Aber dass man da ein Gespür für hat. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Korach war sein Problem. Der hat sich selbst berufen in den Dienst. Und das war seine Sünde. Und da ist er, und die Geschichte hat sich ja eingebrannt in das Gedächtnis des Volkes Gottes, wo die alle im Erdboden verschwanden, weil Gott sich seine Ehre nicht nehmen lässt. Ich kann nicht in Gottes Werk eingreifen, ohne Schaden zu nehmen. Und Judas schreibt das so drastisch, weil diese gewissen Leute nicht einfach zu erkennen sind. Wie gesagt, nochmal, das ist Engel des Lichts, das ist alles in der schönen Form. Leute, die böswillig sind, die Irrlehren bringen, die so auftreten, ja, die habe ich ganz schnell wieder draußen. Also so viel Format sollte man noch haben. Und da muss man manchen Leuten, die kommen, sagen, weißt du, guck mal, da hinten, der ist eine Öffnung in der Tür, hat der Maurer da reingemacht, damit Leute wie du auch da rausgehen können. Oder ich kann auch die Tür aufmachen. Das Format muss man haben, wenn das offensichtlich ist. Aber das ist alles so schön verpackt. Und deshalb ist das wichtig zu hören. Jetzt sagt er, gebraucht er 6 Bilder. Das wird ja immer, der tut das ja dermaßen auf die Spitze bringen, Judas. Er gebraucht 6 Bilder und er sagt, Leute, lasst uns doch mal die Früchte anschauen dieser Dienste. Das sind 6 Bilder, die er gebraucht, die einfach diese Früchte erkennen lassen. Die sind Flecken, Vers 12, die sind Flecken bei euren Liebesmalen, in dem sie sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Es sind, das erste Bild, es sind Schandflecken in der Gemeinschaft. Schandflecken in der Gemeinschaft sind Meister der Verkleidung. Äußerlich engagierte Leute nehmen an der Gemeinschaft teil, aber es sind tödliche Riffe. Das gleiche Wort, Spielers steht da. Das kommt 3-mal im Neuen Testament vor, unter anderem in 2. Petrus 2, 13 und 14 auch, wo das gebraucht wird von diesen Leuten. Es sind gierige Hirten, wird hier gebraucht als Bild. Gierige Hirten. Sich selbst weiden. Das war immer der Vorwurf, den Gott seinem Volk gemacht hat. Hesekiel 34 sagt er das über die Hirten im Volk Gottes, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Hesekiel 34, Vers 4, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt, und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Das sagt er über falsche Hirten im Volk Gottes. Vers 8, Hesekiel 34, fürwahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst weiden, nicht aber meine Schafe weideten. Das ist ein Problem heute. Und das ist eine Gefahr, wenn man in der Verantwortung steht, auch in einer Gemeinde, dass man vieles dafür tut. Erstmal tut man oft vieles, wozu man eigentlich nicht berufen ist. Dieser Hirtendienst, der ist so wichtig für die Gemeinde. Und wir werden das nachher in der letzten Einheit noch sehen. Man kann den Schafen nicht dauernd einen Vorwurf machen, dass sie so in die Irre gelaufen sind und dass sie so daneben liegen, sondern man muss auf die Hirten schauen. die da nicht aufgepasst haben. Man kann doch den Schafen da nicht den Vorwurf machen. Und das ist eine Mahnung, die Judas dann sagt. Aber diese Verantwortung, man wird heute auch durch die Erwartungen, die Gläubige oft auch haben an ihre Hirten, an diesen Hirtendienst, dass sie Dinge von denen erwarten, wozu die eigentlich nicht da sind. Und dass sie dadurch dann keine Zeit und keine Kraft mehr haben, die Dienste zu tun als Hirten, die nötig sind. Und es ist ganz stark dieser seelsorgerliche Dienst, die Schwachen Schwachen und Kranken zu weiden, zu versorgen. Es gibt Leute in der Versammlung, und das sind oft kranke Schafe, die fordern ihre Bedürfnisse nicht ein. Die sind sehr still. Und wenn du da kein Auge drauf hast, als Brüder, die diesen Hirtendienst in der Verantwortung haben. Eine Gemeinde braucht Hirtendienste. Da kommt ja der Ausdruck Pastor her. Ist ja grundsätzlich ein schöner Ausdruck. Pastoren, Hirten. Da steht nichts von Vollzeitlern, da steht nichts von irgendwo. Aber dieser Dienst ist so wichtig. Und da kann eine Gemeinde nicht drauf verzichten. Und dass man dann, es gibt Leute, die sind sehr laut mit ihren Bedürfnissen, die immer sagen, was man alles machen müsste. Und dadurch geht dann Zeit verloren für anderes. Das ist gar nicht einfach. Also gierige Hirten, das klingt so schrecklich, aber das ist ganz schnell passiert. Wenn man auch nur sich selbst versorgt, wenn man eine Gemeinde nur um sich selbst am Leben hält. Da muss man aufpassen, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Dienst untereinander und wir haben einen Dienst nach außen. Und da muss man Zeit und Kraft für haben. Und man hat nicht beliebig Zeit und Kraft und Geld. Das ist einfach so. Ich kann manche Ressourcen nur einmal einsetzen. Gierige Hirten. Wasserlose Wolken. Ja, was ist das? Wasserlose Wolken. Wolken geben Hoffnung auf Regen. Und diese Leute versprechen Dinge, die sie nicht halten. Das ist das, was hier gesagt wird über die Früchte. Wie viele fromme Menschen gibt es heute, die erzählen dummes Zeug, das sie nicht halten können? Und da muss man die Leute auch wirklich packen und sagen, so, jetzt mal Butter bei den Fische. Du kannst nicht die Leute immer verrückt machen und irgendwas erzählen und was Gottes Wille ist und alles Mögliche erzählen über Krankheit und Gesundheit und Heilung und so was. Und dann wenn es eng wird, bist du aus dem Staub. Wasserlose Wolken ist schrecklich, und viele sind heute auch in der Charismatikbewegung so enttäuscht. Das sind ja große Gemeinden auch auseinandergebrochen. Manchmal natürlich denke ich, Gott sei Dank, endlich, weil Erwartungen nicht erfüllt werden. Und dass man sich da wirklich auch prüft und sich selbst auch fragt, wo bin ich enttäuscht und wie gehen wir damit um? Fruchtlose Bäume, sie bringen keine geistliche Ernte. Ja, man kann viel Erfolg bringen. Man kann, wenn man Geld ist und geschickt ist, kannst du aus jedem Verein, kannst du mit äußeren Faktoren, kannst du einen wunderbaren Betrieb aufstellen. Und da blinkt das und scheppert das und die Lampen gehen an und aus und im Internet wird das alles gezeigt. Nur das ist keine Frucht. Die Bibel unterscheidet zwischen Erfolg und Frucht, zwischen Werken und Frucht. Und Frucht können wir nicht machen. Und das ist, ist so ein hilfreiches Bild, was Judas hier gebraucht. Aus einer Erfahrung heraus, die er gemacht hat. Das sind Leute, die machen viel, die erreichen auch viel, aber das ist keine geistliche Frucht. Wilde Meereswogen. Oh weh, oh weh. Ja, das ist halt die Fluten, und da musst du wirklich sagen, also ich denke, ich bin ja noch nicht so alt, aber wenn ich denke, weil ich in den letzten Jahren an Bewegungen gesehen habe, kommen und gehen sehen, das ist wie Fluten, brechen die immer wieder über die Christenheit rein. Immer wieder einer mit einer verrückten Idee und großen Kongress und dann geht wieder und dann kommt der Nächste und hast schon gehört und können wir nicht auch mal und wenn ich das höre mit 5 Punkten und 3 Punkte zum Wachstum und hier und da und Projekte und Programme und alles, diese wilden Fluten, kommt eine Welle nach der anderen. Wo du sagst, ey, lass uns mal, können wir mal ganz ruhig werden? Können wir mal wieder einfach glauben, einfach beten, einfach Gemeinschaft mit dem Herrn leben? Es sind sechstens Irrsterne, Irrlichter. Ja, da haben Leute früher ein Geschäftsmodell gemacht an der Küste, auf den Inseln, haben Irrlichter aufgestellt. an Klippen, damit die Leute extra auf Klippen fuhren. Und dann wurden die Schiffe ausgeraubt und da haben, kann man heute noch die Häuser der Nachfolger bewundern. Irrlichter, das ist was Schlimmes. Das ist was Schlimmes, Irrlichter. Und wie viel Menschen in der Christenheit gibt es heute, die ziehen Gläubige von Jesus weg? Auch gerade im Internet, weil das ist ein Medium, wo man das natürlich großartig auch verpacken kann, mit allem Äußeren und wo du dann nachher siehst, ja, das war jetzt mal auch wieder ein Irrlicht. Und da wachsam zu sein. Und wir müssen uns dann immer wieder an die ersten und letzten Verse erinnern, dass wir unter der bewahrenden Gnade Jesu leben dürfen. Wir müssen nicht mitgerissen werden, wir müssen nicht jeden Fehler machen. Und Judas zeigt das hier auf, Vers 13, 14, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und dann spricht er von dem Gericht. Jetzt kommt hier im Vers 14, muss ich mal kurz darauf eingehen, kommt, es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und vor all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das ist jetzt ein Zitat aus einer Schrift, die nicht in der Bibel steht. Wir haben das vorher auch schon mal, wo es von Michael gesprochen wird, wo es um den Leib Moses ging. Es geht um das Gericht Gottes, aber wie gehen wir um in der Bibel mit diesen außerbiblischen Quellen? Hier wird Bezug genommen auf das Buch Henoch, vorher im Vers 9, wo es um diesen Michael geht und der mit dem Teufel stritt, geht es um die jüdische Überlieferung. Es wurden viele Geschichten erzählt im jüdischen Volk. Die Bibel schweigt ja an vielen Stellen, wo man sagt, Mose, konntest du uns nicht noch ein paar Sätze mehr sagen? Hättest du uns das nicht noch ein bisschen ausschmücken können, noch ein bisschen erklären können? Steht einfach weg, zack, weg war. Was da passiert und so. Und dann hat es in der jüdischen Überlieferung, wie man heute oft auch Kinderbücher hat und so, hat man dann Geschichten geschrieben, Geschichten erfunden. Auch das Buch Henoch, man ist nicht ganz sicher, es gibt ja Abschriften auch heute, aber da gab es verschiedene auch. Man weiß nicht mehr genau, ob die wirklich aus der vorchristlichen Zeit sind oder ob das nicht sogar zur Zeit in Qumran und zur Zeit auch im ersten Jahrhundert war, diese Geschichten, die da geschrieben wurden. Man kann Übersetzungen heute lesen, kann man im Internet auch finden, kann man sich aber auch sein lassen, muss man nicht lesen. Aber hier wird aus so einer Schrift zitiert. Und wie geht man um als Bibelleser mit solchen Zitaten? Wir haben anderes beim Apostel Paulus, wo er von heidnischen Dichtern etwas zitiert. Ist dieses Zitat jetzt auch Gottes Wort oder ist das nicht Gottes Wort? Ist ja nicht so ganz einfach. Jetzt muss man hier, kann man sehr deutlich sagen, dass gerade hier jetzt auch bei Henoch und in diesen beiden Stellen im Judasbrief, hier werden inhaltliche Dinge angesprochen, die der Aussage der Schrift nicht widersprechen. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Und bei Henoch heißt es ja in Hebräer 11, Vers 5, wird das ja auch nochmal gedeutet von Henoch, Hebräer 11, Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und Judas spricht hier über das kommende Gericht Gottes und er meint das im Blick auf diese gewissen Menschen. Und da zitiert er etwas, was den Aussagen der Schrift nicht widerspricht. Auch wenn das Buch Henoch eine außerbiblische Quelle ist. Aber nicht alles, was außerhalb der Bibel geschrieben wurde, ist falsch. Aber man sollte diese Sachen nicht einbeziehen in seinen Glauben. Es sind auch die Apokryphenbücher. Es gibt ja einige Bücher, Makkabäer zum Beispiel, die sind unheimlich gut zu lesen, muss man wirklich sagen, um die Geschichte zu verstehen, die in den 400 Jahren Schweigen zwischen Alten und Neuen Testament passiert sind. Es sind Irrlehren in der katholischen Kirche entstanden aus Zitaten dieser Apokryphenbücher. Aber die Geschichte, die mir da aus den jüdischen Königshäusern da sehr, sehr deutlich gezeigt wird, das ist Geschichtsbuch. Da kann ich natürlich lesen, aber man darf das nicht in die Bibel einbauen. Und so ist, muss Josephus eigentlich lesen aus dem ersten Jahrhundert über den jüdisch-römischen Krieg, was alles damit zusammenhängt, dass man das versteht, auch was der Herr Jesus angekündigt hat. Und so ist das bei den Ptolemäern da, was Daniel angekündigt hat, dass man das, die Geschichtsbücher auch liest. Man hat ja Zugänge. Aber man sollte da nicht das der Bibel irgendwo gleichsetzen. Und so ist das mit den Zitaten. Ist das verständlich? Ihr guckt mich ein bisschen müde an, aber ich kann eure Müdigkeit verstehen. Die Tatsache, dass ich rede, hilft mir, dass ich nicht einschlafe. Wenn noch einer Fragen hat, kann er dann gerne auch noch fragen. Jetzt werden nochmal hier im Vers 16 nochmal diese Leute beschrieben, diese gewissen Leute. Es geht immer um die gewissen Leute. Vers 16, diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihrem Begierden wandeln und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Finde ich interessant, wo man vom Charakter dieser Leute einfach auch einen Maßstab hat, auch heute Dinge zu beurteilen. Und man muss da schon auch so eine gewisse Menschenkenntnis haben, auch eine Beobachtungsgabe, dass man Geschwister, Männer und Frauen, dass man die beurteilen kann und gucken, was ist das? Was ist das für eine Person? Oder wie entwickelt sich auch eine Person? Manche haben auch einen guten Anfang gehabt und ein sehr schlechtes Ende. Manchmal auch umgekehrt. Das ist schön, aber andere ist notvoll. Es gibt manche Geschwister, die hängen sich an Brüder, die eine sehr gute Zeit hatten, aber die nachher sowas von abgedriftet sind und wo man sagen kann, da kann ich mich nicht mehr dranhängen. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und hier wird der Charakter jetzt beschrieben. Nochmal, es sind vier Dinge, die hier genannt werden. Es sind Nörgler, es sind Murrende. Ja, es gibt Leute, die immer an allem rumnörkeln. Und das ist vor allen Dingen ein Nörkeln. Ich hör das immer wieder an dem wunderbaren, einzigartigen Evangelium Gottes. Wo man sagt, ja, das ist schon mit dem Evangelium, da habt ihr schon recht, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Da kann man noch mehr erleben. Ja, ihr seid da, ihr wollt viel zu wenig. Wenn ich dieses wunderbare Evangelium Gottes nicht als das, diese vollkommene Offenbarung verstehe und dass ich in Christus alles habe, Epheser 1, ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Welten, in Christus. In Christus, nicht in mir, sondern in Christus habe ich alles. Wenn jemand zu mir kommt oder mir eine E-Mail schreibt oder eine Nachricht schickt oder mir das sagt, da musst du unbedingt mal anhören. Oh, der Vortrag, da musst du unbedingt hingehen zu der Konferenz. Da kann man noch, wenn ich das Wort mehr höre, da gehen bei mir alle roten Lichter an. Und da sage ich immer dankend, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin auch grundsätzlich offen, mir irgendwo was anzuhören, wenn ich Zeit habe. Aber in Christus habe ich schon alles. Wenn mir jemand Christus vor Augen führt, dann ist das eine Erinnerung, dann freue ich mich. Aber wenn mir jemand irgendwo was versprechen möchte, was noch mehr gibt und so, und was darüber hinausgeht, muss ich sagen, das ist Schwärmerei. Brauche ich nicht. Danke. Hab schon alles. Das ist, da muss man wachsam sein. Oder wenn, das sind so Worte aus der Mystik. Und leider gibt es auch im frommen Bereich da viele mystische Erlebnisse, Erfahrungen, wenn dann immer sprechen, da ist ein höheres Leben, da ist ein tieferes Leben, da ist ein weiteres Leben. Das sind so Stichworte, da muss man sofort die Krallen ausfahren. Da muss man sofort die Krallen ausfahren. Und einfach sagen, hier sucht jemand was in sich, in seiner Frömmigkeit, in seinem Leben, was wir in Christus haben und nicht in uns. Der Glaube, ich habe das ja schon oft gesagt Also hier war auch der Glaube, meine Heilsgewissheit, mein Leben, meine Freude, das gründet sich nicht auf irgendeine religiöse Erfahrung in meinem Leben, sondern gründet sich auf das Heilswerk von Jesus außerhalb meines Lebens, außerhalb meiner Erfahrungen, außerhalb meiner Gefühle, außerhalb, das ist davon völlig losgelöst. Und wenn Leute anfangen, diesen Christus in uns dann zu so einer mystischen Glaubenserfahrung zu machen, das ist so gefährlich, wenn man dann in sich irgendetwas sucht. Es kann sein, dass du überhaupt nichts fühlst von Gottes Macht. Es kann sein, dass du überhaupt nichts fühlst von dieser Liebe Gottes. Und trotzdem kannst du 100% im Glauben leben, einfach dadurch, dass du das Wort nimmst und sagst, ich fühle nichts, ich sehe nichts, ich spüre nichts, aber da steht das. Und darauf verlasse ich mich. Dass der Herr dann noch Gefühle schenkt, ist schön und da darf man sich freuen. Aber das ist doch nicht die Grundlage. Ich kann doch nicht morgens aufwachen und einen Puls, geistlichen Puls fühlen und sagen, habe ich heute schlecht mein Herz für Jesus? Manche von uns sind morgens sehr müde. Und die haben eine Bio-Kurve, die können morgens um 5 keine Bibel lesen. Da ist doch keine Sünde. Das sind Leute, die ich dann bewundere, die abends nach 22 Uhr noch die Augen aufkriegen. Da ist bei mir Ofen aus. Ich habe völlig andere Bio-Kurve. Aber da muss man doch nicht sein Glaubensleben von abhängig machen. Und ich lese nicht die Bibel, weil ich jetzt ein Gefühl habe. Natürlich gibt es solche Zeiten, wo man das unheimlich nahe fühlt, wo man sich freut, wo man Luft hat, wo man Sehnsucht danach hat. Aber es gibt auch Zeiten, wo es einfach Routine ist. Ich schlage die Bibel morgens auf, nicht weil ich da Spaß dran habe. Es geht doch nicht um Spaß haben. Oder weil mir das was bringt oder weil ich gerade denke, sondern einfach weil das eine Disziplin ist, die ich gelernt habe. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kinderlied. Kennt der ein oder andere, oder? Ganz einfach. Kann man noch Bewegungen zu machen, aber die kann man ja leibhaftig machen, indem man einfach die Bibel sich nimmt, aufschlägt und liest. Das Erleben kommt manchmal erst später. Manchmal lese ich auch eine halbe Stunde in der Bibel und das sagt mir nichts. Ich muss dann mich sehr konzentrieren, überhaupt dabei zu bleiben und meine Gedanken darauf zu richten. Da kommen dann so viele Gedanken plötzlich, die einem kommen, wo man sagen muss, vielleicht ist es gut, jetzt mal einen kleinen Spaziergang noch an der Luft zu machen, dass mein Kopf mal wieder frei wird. Aber das ist doch auch normal. Auch Essen ist doch nicht jedes Mal ein Highlight und vom ganzen Jahr, jede Mahlzeit. Das ist doch normal. Ich frühstücke, ich esse zum Mittag, esse zu Abend. Man freut sich dran. Aber es ist doch nicht immer ein riesen Highlight. Und deshalb, lasst uns da auch nicht falsche Erwartungen da schüren. So, wir lesen einfach das Wort, weil wir das Wort lesen, weil wir das, der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Punkt, aus, fertig. Ja, und dann mache ich das. Also, dass man nicht was sucht in sich, sondern nur in Christus. Und das habe ich, wenn ich die Bibel nehme. Versteht ihr das? Es ist wichtig. Sie wandeln in ihren eigenen Begierden. Es gibt auch fromme Begierden. Ja, es gibt auch fromme Gelüste. Da muss man auch ganz nüchtern sagen, nee, darum geht es jetzt, da geht es nicht in der Gemeinde drum, dass die befriedigt werden. Sie reden stolze Worte. Ja, da ist nur unser Herr, der unsere Herzen durchschaut. Es gibt Menschen, die man auch äußerlich erkennen kann als stolz. Der Herr lässt sich seine Ehre nicht nehmen, der holt jeden runter, da kannst du dir sicher sein. Glaube ich, ist meine Erfahrung, wenn du anfängst, irgendwo stolz zu werden, da schickt der Herr dir, der schickt dir so komische Menschen in dein Leben oder kann ja auch einen Esel benutzen, da bist du ganz schnell wieder geerdet. Manchmal hilft auch die eigene Familie da. Ich fand das immer schön, wenn ich nach Hause kam im schwarzen Anzug, Schlips und Kragen und bei irgendeinem schönen Fest da und Bibelkonferenz und dann bist du erfüllt davon und freust dich dran, kommst nach Hause und dann empfängt dich dein 13-jähriger jüngster Teenager da an der Tür und sagt, hier Papa, ist der Müll, kannst du rausbringen, bist wieder zu Hause. Ja, da bist du zu Hause. Ich finde das so gut. Und da ist Familie, und Kinder tun da einen ganz, ganz wertvollen Dienst. wenn Brüder anfangen, irgendwo zu schweben und sich wichtig vorkommen. Aber da müssen wir uns keine Sorgen machen, der Herr lässt sich den Stolz nicht bieten. Also da fährst du immer gegen die Wand. Sie bewundern Personen um ihres Vorteils willen. Das ist eine Not. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und da ist natürlich, man sucht Kontakt zu wichtigen Leuten. Und das ist natürlich das Internet an der Stelle auch nicht gerade hilfreich. Weil das ja ganz stark basiert auch auf Darstellung. Da muss ja Licht stimmen, Ton stimmen und das Äußere stimmen. Das muss ja alles noch zusammenkommen. Und da ist sehr schnell auch ein Mensch im Mittelpunkt. Das ist schneller passiert. Das Medium verändert eine Persönlichkeit. Und ich glaube, dass manche Leute dafür nicht geeignet sind, sich so zu präsentieren. Ich bin eher immer jemand, der für Tonaufnahmen ist, als statt für Bildaufnahmen. Das hat, aber man kann auch Aufnahmen ganz sparen sich, weil es geht um den Augenblick, den wir erleben, aber für die krank sind oder nicht da sein konnten, ist das schön, auch an manchem teilzunehmen. Aber diese Darstellung, die ist problematisch. Und das wird hier gezeigt als Gefahr. Leute, guckt, wenn da Leute sind, die sich so in den Vordergrund stellen. Gibt ja Leute, die fallen immer auf. Auch in der Gemeinde. Wenn die reinkommen, weiß jeder, der ist da. Und es gibt andere, die fehlen 4 Wochen und das merkst du gar nicht. Und da muss man aufpassen. Da muss man einen Blick, Hirten müssen dafür einen Blick haben. Und nicht die am lautesten schreien, sind auch immer die wichtigsten. Er sagt nochmal 3 Dinge, 3 kommt immer wieder, das ist scheinbar für uns einfacher zu behalten. Und bevor Judas dann zu den positiven Dingen kommt, die wir gleich miteinander anschauen, zwischendurch Kaffee trinken, sagt er das hier nochmal. Leute, der Herr kommt und der Herr kommt zum Gericht über alle und der Herr überführt alle ihre Sünde. Ja, das muss man eben auch wissen. Es wird nicht alles gut werden. Der Herr kommt, das ist die Botschaft, die wir haben, die wir lesen in Matthäus 24, in 2. Petrus 3, und dass wir den Tag des Kommen des Herrn immer vor Augen haben. Es kann jeder Moment mein letzter hier auf dieser Erde sein. Und ich sollte immer so leben, dass ich alles geordnet habe, was von meiner Seite aus möglich ist. Wenn Jesus mich zu sich nimmt oder er kommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen, da ist zu spät, da kann ich nichts mehr machen. Und dass wir das einfach bewusst uns machen. Und da wird ja auch manches im Leben sehr klein. Ich habe früher auf meinem Lineal in der Schule, im Gymnasium, ich hatte Mathe, Leistung und Physik, bin manchmal an meine Grenzen in Physik gekommen und manche Klausur, wenn man dann 6 Stunden da Klausur geschrieben hat, ich hatte auf meinem Lineal stehen, und wenn Jesus heute noch käme. Und ich habe gedacht, was wäre das schön, wenn Jesus jetzt zwischen der 3. und 4. Stunde kommt. Ich war auch bereit, aber er kam nicht. Also er sagt, ja, hättest ja noch ein bisschen mehr lernen können. Musst ja nicht jetzt fromm denken, wenn du dir was irgendwas nicht, wenn du was verbockt hast da. Aber grundsätzlich sollten wir uns das bewusst machen, dass alles, wenn er kommt, ist alles verbrannt. Das gilt auch mit allen Sachen, die wir haben. Das gilt auch für Gemeindehäuser. Manche bauen ja für Millionen Häuser. Und Equipment, da kommt ja kein Fernsehstudio hinterher. Und wenn du dann mal eine kritische Frage stellst, dann sag ich, ja, das ist ja für das Volk Israel im 1000-jährigen Reich. Ja, sag ich, lass mal da den Herrn mal selbst für sorgen. Erstmal für euch. Und ich mir bewusst mache, alles, was ich habe, ja, vergeht. Ein Bekannter gab mal so Postix, der hatte so mit so Leuchtfarben. War bedruckt, stand drauf auf jedem Blättchen zur baldigen Verbrennung und sagte mir, kannst du mit nach Hause nehmen, kannst du überall draufkleben. Zur baldigen Verbrennung. Zur baldigen Verbrennung. Also alle Sachen, wo du da hegst und pflegst und hängst du auf das Auto und überall auf die Küchenmaschine, überall immer drauf, immer zur baldigen Verbrennung. Kannst du an der Haustür hängen. Das sagt Petrus auch. Wird alles vergehen. Deshalb kann man die Sachen haben, kann man die genießen. Nur man muss sich das bewusst machen, dass der Wert immer weniger wird. Das befreit doch dann auch. Und dann merke ich plötzlich, es gibt Dinge und das sind Menschen viel wichtiger als Gegenstände. Und da ist ein Besuch bei jemandem und eine Begegnung mit jemandem, Gespräch mit jemandem, viel, viel mehr wert als alle Sachen, die ich habe. Und der Herr kommt. Was ist das? Der Herr kommt zum Gericht. Das ist keine olympische Preisverleihung, sondern wir müssen uns verantworten, auch vor dem Herrn. Auch das sagt die Bibel. Es geht hier nicht um Himmel und Hölle. Der Herr überführt alle ihre Sünden. Wir sollen alle Sünden hier auf Erden ordnen und vor dem Herrn bringen. Lasst uns nicht irgendwelche Sachen mitschleppen, die wir nicht zu Lebzeiten auch bekannt haben. Und da ermutigt uns die Bibel zu, dass wir in einem ständig geordneten Verhältnis mit dem Herrn leben. Das können wir und womöglich auch mit Menschen leben. Da sind uns Grenzen gesetzt, weil der andere dann auch wichtig ist. Aber dass wir alles daran setzen, dass wir dem Herrn auch jederzeit begegnen können. Judas, jetzt kommt die Zielgerade dann und gleich nach dem Kaffee. Das ist jetzt ist auch nicht nur schön, aber das ist aufbauend. Und das zeigt jetzt, bleibt jetzt nicht bei dem Negativen, bei den ganzen Gefahren und Mahnungen, das habe ich euch jetzt gesagt, Charakter und wie die sind und die Früchte und so, sondern jetzt geht es um den Auftrag. Und das machen wir aber nach dem Kaffee. Ich wünsche euch, machen wir noch irgendwas? Danken wir noch für die Gaben und singen noch ein Lied. Wir haben ja 2:05 angefangen, dann können wir ja auch 3:05 aufhören. Hauptsache, wir haben die 5 Minuten.